Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Israel attackiert den Iran, nötige Drecksarbeit oder ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das ist heute unser Thema. Denn zu den Kriegen in der Ukraine und in Gaza gibt es einen weiteren. Israel hat den Iran vor genau einer Woche massiv angegriffen. Was das bedeutet, was das bedeuten wird in der Zukunft, das diskutieren wir in diesem Politik-Podcast, Folge 430. Mit dabei sind interessante Gäste. Stellt euch selbst vor, Gilda Sahibi.
Genau, Gilda Sahibi. Ich bin Journalistin und Autorin und berichte viel über den Iran.
Benjamin Hammer, ich bin Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk und war von 2017 bis 2022 Nahostkorrespondent für die ARD und Deutschlandradio in Tel Aviv.
Mein Name ist Sebastian Engelbrecht, ich bin Korrespondent in Israel und den palästinensischen Gebieten gewesen von 2008 bis 2012 und bin jetzt Korrespondent im Landesstudio Berlin und befasse mich nach wie vor sehr stark damit, wie sich der Nahostkonflikt hier in Berlin abbildet.
Ja, und ich bin Frank Capellan und sitze unter anderem hier, weil ich den Kanzler begleiten konnte auf seiner Reise nach Kanada zum G7-Gipfel. Und da ist ja dann, wir wissen das alles, das Wort von der Drecksarbeit, die angeblich Israel für uns alle leistet, da ist dieses Wort gefallen. Gilda, lass mich mal mit einer Frage beginnen. Was hörst du derzeit aus dem Iran? Wie ist die Situation ganz aktuell? Es hat wieder auch in der Nacht Angriffe gegeben. Wie ist die Lage der Menschen dort?
Ich höre gerade wenig, weil das iranische Regime das Internet komplett abgestellt hat. Deswegen ist die Kommunikation gerade sehr, sehr schwierig. Ich hatte gestern Nachmittag, hatte sich eine Person kurz bei mir gemeldet, weil sie durchgekommen ist. Und sie hat mir eigentlich nur kurz gesagt, dass es ihnen gut geht, dass sie alle zusammen sind, nördlich von Teheran. Die sind aus Teheran rausgekommen Anfang der Woche. Insgesamt ist die Situation sehr schwierig natürlich. Man hört jetzt auch, dass es Verhaftungswellen gibt. Also das iranische Regime übt gerade sehr starke Repressionen aus dem Grund, dass sie außenpolitisch offensichtlich sehr, sehr geschwächt sind. Also sie haben, die Schwäche dieses Systems liegt im Prinzip vor der ganzen Welt offen. Und es bedeutet, dass sie jetzt innenpolitisch umso mehr Druck ausüben, damit die Menschen gewarnt sind, auf gar keinen Fall irgendwie sich zu widersetzen oder zu protestieren oder irgendwas. Es wurde unter anderem ein sogenannter mutmaßlicher Spion hingerichtet Anfang der Woche als Warnung. Das macht das iranische Regime immer. Hinrichtungen sind immer ein Instrument, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Gestern ist einer der bekanntesten Dissidenten inhaftiert worden, festgenommen worden, der Rapper Tumash Salehi. Und er hatte noch vor ein paar Tagen gepostet auf Instagram, sich gegen diesen Krieg ausgesprochen und gesagt hat, uns Iraner im Land zu bombardieren, ist im Prinzip wie Geiseln zu bombardieren, weil die Menschen gerade von zwei Seiten angegriffen werden.
Ich habe mir die Frage gestellt, wie gehen die Menschen, insgesamt die Bevölkerung, damit um? Also macht sich da Panik breit? Ich habe auf dem G7-Gipfel ja auch erlebt, dass da Donald Trump in seiner bekannten Art einen Tweet gewissermaßen abgesetzt hat und die Menschen in Teheran aufgefordert hat, die Stadt zu verlassen. Und da wurden ja alle ganz nervös. Also was macht das mit den Menschen dort vor Ort?
Das macht natürlich große Angst. Also es wird immer so ein bisschen abstrakt alles dargestellt. Also stellt man sich mal vor, also Teheran ist nochmal fünfmal so groß wie Berlin an der Einwohnerzahl. Und dann würden alle sagen, geht es raus, sonst könnt ihr in den Bomben sterben. Das ist so das, was angekommen ist. Und es gab dann eben diese große Fluchtwelle aus der Stadt hinaus. Benzin wird nur rationiert ausgegeben. Das heißt, es war ohnehin schwer, mit dem Auto rauszukommen. Die Schlangen an den Tankstellen waren lang. Man musste natürlich auch einen Ort haben, wo man hingehen kann. Also ich kannte eine Person, die war noch bis Mitte der Woche in Teheran. Er hatte eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, dass er sozusagen in einem Teil von Teheran ist, wo relativ wenig ist. Also er hört natürlich Einschläge, ein Fenster ist bei ihm zersprungen. Aber er hatte nirgendwo, wo er hingehen konnte mit seiner Familie und ist deswegen in Teheran geblieben. Und ich habe jetzt auch nichts gehört von ihm seitdem. Also es ist eine extrem schwierige Lage. Also eine Person hatte mir gesagt, Krieg ist viel schlimmer, als man sich das von außen vorstellt. Und das geht echt oft ziemlich unter, finde ich.
Ich muss noch an dieser Stelle sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf am Freitagvormittag um 10.30 Uhr. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, weil so viel passiert, so viel in Bewegung ist. Und ich sagte es eingangs, das war vor genau einer Woche, als ich am frühen Morgen von den israelischen Angriffen erfahren habe auf den Iran und habe dann erstmal gedacht, naja, ist nicht neu, haben wir im Oktober auch schon mal gehabt. Aber was wird da passieren? Was wird da folgen? Wie massiv ist das? Und wir wissen, damals im Oktober sind einige wenige Raketen der Iraner wirklich durchgekommen nach Israel. Aber Sebastian, die Situation stellt sich jetzt schon ein bisschen anders dar. Also wir haben gestern Bilder gesehen aus Israel, wo ein Krankenhaus getroffen worden ist. Und ich glaube, das macht auch noch was anderes mit den Menschen in Israel.
Ja, das sind angeblich Sprengstoffmassen von einer Tonne oder bis zu 2 Tonnen. Das ist das, was ich so höre, die auf so einer Rakete sich befinden und die dann zu erheblichen Zerstörungen führen. Das ist Israel nicht gewohnt und auch aus den vergangenen Kriegen nicht gewohnt, so massiv angegriffen zu werden. Der Iron Dome funktioniert teilweise gut, aber eben lückenhaft. Und wenn ich mit Israelis und Israelinnen, mit meinen Freunden telefoniere oder mit ihnen WhatsApp-Nachrichten austausche, dann spüre ich schon eine Menge Angst. Mir wurde gesagt, dass sie das einfach gar nicht kennen, dass es so laut am Himmel ist, mitten in der Nacht. Die schlafen seit einer Woche überhaupt nicht mehr oder sehr schlecht, werden ständig rausgeklingelt durch diese Alarme und leben in einer Angst, die sie bisher so nicht empfunden haben, weil man ja auch nicht weiß, was bringt die nächste Bombe damit. Hat der Iran möglicherweise noch Überraschungen in petto? Die Angst ist sehr groß. Ich habe auch Freunde, die aufs Land gefahren sind, wo man momentan in irgendwelchen Kibbuzim sich sicherer fühlen kann. Und das ist ganz analog zur Situation im Iran, dass es möglich ist, einfach zu fliehen und damit das Risiko zu minimieren.
Es gibt auch einen großen Unterschied zu früheren Kriegen, wie Sebastian das gesagt hat. Natürlich war Raketenalarm immer eine Zeit von Panik und Anspannung für die Israelis, wenn zum Beispiel die Hamas aus dem Gazastreifen Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert hat. Aber es überwog dann doch die Erkenntnis bei den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel in Tel Aviv. Erstens, der Iron Dome hat eine sehr, sehr hohe Abfangrate. Die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel im Zentrum von Tel Aviv wirklich es zu einem Treffer kommt, die ist gering. Und zweitens waren das Raketen der Hamas, die natürlich tödlich potenziell waren, aber schon Mühe hatten, es nach Tel Aviv zu schaffen und entsprechend nicht mit viel Sprengstoff beladen waren. Der Unterschied jetzt, auch psychologisch, ist, dass so ein Treffer einer so massiven Rakete auch in einem Schutzraum potenziell tödlich sein kann und mindestens zu einem großen Trauma führen kann. In solchen Momenten denke ich aber natürlich auch an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in die sich reinzuversetzen. Dort gibt es keine Schutzräume. Dort gibt es nicht die Möglichkeit zu hoffen, dass die Wände halten, sondern dort heißt es für die Bevölkerung hoffen, dass man nicht getroffen wird.
Wobei die Schutzräume gibt es auch nicht im Iran.
Nein.
Also da muss man eben sagen, das ist auch noch ein großer Unterschied zur Situation in Israel, wo die Menschen ja, ich bin auch selber einige Male nach dem 7. Oktober da gewesen und wo wir auch dann in den Bunker mussten. Das geht relativ schnell. Es hat Opfer gegeben, Tote, Verletzte, auch in Israel, aber sehr viele im Iran, wobei wir wirklich nur sehr spärliche Informationen haben, Gilda. Wir wissen nicht genau, wie viele Opfer es gegeben hat.
Nee, ich meine, das ist natürlich auch eine Strategie des iranischen Regimes, dass sie eben die Kontrolle über die Informationen halten. Aber das, muss man sagen, ist halt ein großer Unterschied zu Israel, dass es genau diese Infrastruktur an Bunkern nicht gibt. Und vor allem hat man ein Regime, das ja die eigene Bevölkerung gar nicht schützen will. Also die geben denen keine Informationen, wo ist es sicher, wo können sie hin. Die Menschen sind komplett auf sich alleine gestellt. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Weil wir gerade eben über die Menschen sprechen, mich interessiert dann doch auf so Gipfeln, wo du ja gerade dabei warst. Ich denke mir immer, reden die über die Menschen? Also reden sie darüber, was sowas mit Menschen macht, über diese Strategiegedanken, die sich dann die Politiker dort machen?
Ja, das würde ich denen schon zugute halten. Also wir haben ja die Gelegenheit, bei solchen Begleitungen von Ministern und eben dem Bundeskanzler dann mit denen im Flugzeug zu reden. Und da würde ich schon sagen, ja, es geht da auch um die Situation der Menschen, um das Leiden, um die vielen Toten, die es gibt, um die Eskalation. Das war jetzt auch so bei diesem G7-Gipfel. Aber da ist ja dann dieses Zitat von Friedrich Merz gefallen am Rande des G7-Gipfels in einem ZDF-Interview mit einer Kollegin, die eben auch mit uns im Flieger saß, was dann solche Wellen geschlagen hat. Vielleicht spielen wir das zunächst einmal ein, weil das ist ja unser Thema auch und das hat ja innenpolitisch dann auch für heftige Reaktionen gesorgt.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand.
Ja, wir hören das Flugzeug da im Hintergrund. Das war eben in Kananaskis in Kanada am Ort des G7-Gipfels. Und da läuft das dann so ab, dass am Morgen des zweiten Gipfeltages alle Fernsehstationen ein kurzes Interview mit dem Kanzler bekommen haben. Und wir waren doch alle sehr überrascht, dass er so deutlich ausgedrückt hat. Es gibt Gespräche, interne Gespräche auf dem Hinflug und da hatte der Kanzler schon angedeutet, dass er durchaus Sympathien hat für das Vorgehen. Sympathien hört sich jetzt schlimm an, aber dass er es gut geheißen hat, wie die Israelis da im Iran vorgehen. Und ja, die Kollegin hat dann eben das aufgegriffen und dann fiel dieser Begriff Drecksarbeit. Das waren schon scharfe Worte. Gilda, du warst gestern im Deutschlandfunk im Programm und hast das scharf kritisiert, auch vorher schon bei Instagram. Warum?
Also ich wollte euch auch gerade fragen, was ihr da gefühlt habt oder was euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr das gehört habt.
Also wenn du mich fragst, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass dieses Wort sich überhaupt nicht gegen die Menschen im Iran richtet. Wenn überhaupt, richtet es sich gegen das Regime und seine Taten. Also die Taten des Regimes, die Todesstrafe, der Aufbau eines Terrornetzwerks rund um Israel, das ist es, was Merz als Dreck bezeichnet. Nicht die Menschen im Iran, nicht die Zivilisten, nicht die Unschuldigen. Und dann würde ich vielleicht noch mal eine eigene Interpretation mir erlauben. Krieg ist immer Drecksarbeit. Weil selbst wenn man in einem Krieg sozusagen eine gute Intention hat, widerspricht man sich am Ende immer selbst und macht sich selbst die Hände schmutzig. Ja, also wenn ich im zweiten Stock den Führer der Revolutionsgarden liquidiere oder wie Israel das nennt, töte, dann sind im ersten und im dritten Stock auch Menschen davon betroffen. Und dann mache ich mir die Hände schmutzig, indem ich diese Menschen auch töte. Und damit mache ich mich selbst schuldig und mache ich mich angreifbar. Insofern ist der Begriff Drecksarbeit geradezu ein selbstkritischer Begriff für die, die den Krieg führen und die ihn verteidigen. Ich finde, dass der Begriff, dass es richtig war, ihn zu verwenden, denn er beschreibt das Kriegshandwerk und das, was bei einem Krieg geschieht, sehr gut.
Und doch, Sebastian, ist das der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Wir stellen uns mal vor, was im Auswärtigen Amt in diesen Minuten, wenn die das hören, vor sich geht. Wir haben eine Behörde, ein Ministerium, das dem Völkerrecht verpflichtet ist, das auch, denke ich, im Moment auf die Sprechzettel des Außenministers eher beruhigende Worte schreibt. Da geht es um den Appell einer diplomatischen Lösung. Und da geht es ja auch um die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik, zu mahnen, dass das Völkerrecht, über das wir jetzt in den letzten Tagen wieder so viel gesprochen haben, gewahrt bleibt. Und eine dermaßen hemdsärmelige Formulierung, die dann auch noch kombiniert wird mit dem höchsten Respekt, gegenüber der Führung des Landes, Benjamin Netanyahu und der Armee, ist, wenn ich das an meiner Stelle persönlich sagen darf, eines Bundeskanzlers in einer auch so sensiblen und heiklen Situation nicht würdig. Es bedarf einer Differenzierung, differenzierte Töne, die zum Beispiel von der EU-Außenbeauftragten durchaus kamen in den letzten Tagen. Und wie sehr sich Merz da auf eine Seite geschlagen hat, da geht es jetzt nicht um pro-Israel, pro-Iran. Natürlich ist da klar, auf welcher Seite Deutschland steht. Aber wie sehr Merz da auf das Camp des Drecksarbeit, macht mal, höchster Respekt, ja, hätten wir nicht gemacht, schlägt, sieht man daran, wie schnell der Staat Israel auf seinen Social Media Accounts dieses Zitat aufgegriffen hat. Auf Englisch gesagt, Merz Moral Clarity, moralische Klarheit. Und das ist in dem Moment ein Ignorieren des Völkerrechts und schadet Deutschland in dem Moment, wo man beispielsweise auf dieses Völkerrecht verweist, mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine, eine Krim-Annexion, aber auch zum Beispiel die völkerrechtswidrige Besatzung des Westjordanlandes durch Israel. In dem Moment verliert Deutschland durch den Bundeskanzler an Glaubwürdigkeit.
Aber Benjamin, ist es nicht Dreck, wenn ein Land wie der Iran ein Atomprogramm aufbaut, dessen erklärtes Ziel ist, was jeden Tag über das iranische Fernsehen gesagt wird, ein anderes Land, ein anderes Volk auszulöschen? Das als Dreck zu bezeichnen, ist absolut treffend.
Ja, aber wenn wir an der Stelle vielleicht mal ganz kurz noch uns versuchen zu verstehen, Frank, vielleicht auch an dich, du warst dabei, du hast ihn begleitet, den Kanzler. Die Drecksarbeit bezieht sich aus meiner Perspektive aus Berlin in der Zeit tatsächlich auf die israelischen Angriffe auf den Iran. Das ist die Drecksarbeit, die er da bezeichnet. Ich finde jetzt das Ganze umzuwidmen in, er meint das iranische Regime, das finde ich ein bisschen schwierig.
Da würde ich dir widersprechen. Also ich habe ihn eigentlich ähnlich verstanden wie Sebastian. Wenn er von Drecksarbeit spricht, dann meint er nicht das iranische Volk.
Entschuldigung, ganz kurz, aber er meint mit Drecksarbeit die Luftangriffe Israels auf den Iran.
Ja.
Und nicht das iranische Regime an der Stelle. Einfach, dass das Wort Drecksarbeit sich bezieht.
Naja, er hat schon durchblicken lassen, dass er sich einen Regimewechsel wünscht.
Natürlich,
also, ja, dass das Mullah-Regime weg müsste. Aber Gilda, warum ist es bei dir völlig anders angekommen?
Also, auf der einen Seite, was du, Benjamin, gerade auch gesagt hast, im Prinzip sagt der Regierungschef eines demokratischen Staates, dass ihm das Völkerrecht egal ist. Es ist ja auch ehrlich, muss man sagen. Also es ist ja total ehrlich, weil tatsächlich gilt letztendlich das Völkerrecht für westliche Staaten nicht. Nur spricht es ja niemand aus. Also deswegen wird ja auch gerade der Internationale Strafgerichtshof extrem angegriffen, weil sie es gewagt haben, Benjamin Netanyahu anzuklagen. Bei Putin waren alle glücklich. Das Völkerrecht gilt nicht für westliche Staaten. Irak, Afghanistan, Libyen und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Von daher, okay, hat er offen gesagt, mir ist Völkerrecht egal. Muss man sich dazu entscheiden, das zu tun als demokratischer Kanzler, Regierungschef? Und dann gleichzeitig, genau wie du es auch gesagt hast, Benjamin, er spricht über die Luftangriffe. Bei diesen Luftangriffen sterben gerade Menschen. Und zwar Menschen, die nichts, aber auch gar nichts mit Krieg zu tun haben. In Deutschland leben ungefähr 300.000 iranischstämmige Menschen. Die hätten vielleicht auch mal ein Wort des Bundeskanzlers verdient, wo er sagt, mein Mitgefühl, dass sie gerade um ihre Familienangst haben. Das macht er nicht. Er redet von Drecksarbeit und er redet über Menschen. Und man ist es gewöhnt von autoritären Staatsführern, dass sie dem Menschenleben überhaupt keinen Wert zusprechen. Das macht das iranische Regime, das macht Putin und so weiter, das wissen wir alles. Aber nicht der Regierungschef einer Demokratie. Auf gar keinen Fall. Und das hat Friedrich Merz gemacht.
Also ganz kurz noch, Sebastian, also ich würde auch sagen, diese Wortwahl ist in gewisser Hinsicht aber auch das Eingeständnis, dass die westliche Staatengemeinschaft insgesamt versagt hat. Also man hat sich jahrelang an der Nase herumführen lassen von den Mullahs. Man hat vermeintliche Atomgespräche geführt und hat gedacht, man bekommt das in den Griff. Man wollte Geschäfte mit dem Iran machen. Es ist immer wieder über die Aufhebung der Sanktionen gesprochen worden. Und wenn er jetzt sagt, ja, jetzt machen die Israelis die Drecksarbeit für uns, dann ist das für mich auch das Eingeständnis, dass man es selber nicht geschafft hat.
Genau. Deutschland sitzt sozusagen warm und trocken hier und die deutschen Politiker und die US-Amerikanischen im Wesentlichen auch. Und Israel tut etwas, was Deutschland politisch und militärisch billigt. Israel macht sich die Hände schmutzig. Aber ich würde zu dem, was Gilda Sahebi gesagt hat, gern doch noch was sagen zu der Frage des Völkerrechts. Also was das Völkerrecht, das wird immer so als Chiffre einfach genannt, ja, was das Völkerrecht im Einzelnen sagt und wie es zu interpretieren ist und welche verschiedenen Meinungen und Auffassungen es in einer speziellen Angelegenheit zu einer Thematik gibt, das ist ganz komplex und das kann man nicht einfach in einem Satz, in dem man die Chiffre Völkerrecht irgendwo einwirft, so beschließen und sagen. Und das ist auch hier gar nicht so klar. Also ich möchte erstmal feststellen, Israels Angriffe auf den Iran sind sehr gezielte Angriffe auf bestimmte Spitzen des Militärs, auf das Atomprogramm und sie sind eben überhaupt gar kein Flächenbombardement von Israel, von iranischer Zivilbevölkerung, sondern umgekehrt, der Iran greift gezielt Zivilisten in Israel an, Krankenhäuser und große israelische Städte. Das ist erstmal der Unterschied. Es ist ja erstaunlich, wie gut Israel informiert ist und aufgrund welcher guten geheimdienstlichen Informationen sehr gezielte Angriffe mit großem Erfolg geführt worden sind. Dabei gibt es schreckliche, in Anführungszeichen, Kollateralschäden, schreckliches Wort. Also eben gibt es das Phänomen, dass auch Zivilisten dabei zu Tode kommen und das ist genau das Händeschmutzig machen, was Israel nicht will. Darf ich ganz kurz noch zu Ende meine Gedanken zum Thema Völkerrecht sagen? Ja, Norbert Röttgen hat das gestern auch im Deutschlandfunk so gesagt. Er sagt, das ist doch legitim, was Israel da tut. Es wird mit der Auslöschung bedroht und reagiert dann mit sehr gezielten Luftschlägen. Und er hat noch etwas gesagt, falls Einigkeit bestehen sollte, dass das, was Israel tut, doch wieder erwarten, aus meiner Sicht völkerrechtswidrig ist, dann ist es doch nur der Versuch abzustellen, was der Iran macht, nämlich völkerrechtswidrig ein Atomprogramm aufbauen, was er eben auch völkerrechtlich gar nicht darf.
Vielleicht noch kurz eine Beobachtung vom G7-Gipfel. Da ging es auch natürlich um diese Völkerrechtsfragen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass Friedrich Merz davon überzeugt ist, dass es gedeckt ist. Es wurde zunächst aber der Spin gegeben. Man hat ja versucht, eine gemeinsame Erklärung auf den Weg zu bringen, ist ja am Ende auch geglückt. Zunächst hieß es aber, nee, Trump macht da nicht mit, der amerikanische Präsident wird da nichts in der Richtung unterzeichnen. Am Ende, bevor er fluchtartig dann den Gipfel, in Anführungszeichen fluchtartig, verlassen hat, da wurde eben der Spin gegeben, das klappt nicht. Wir können uns nur darauf verständigen, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werden darf. Aber wir werden da nichts reinschreiben mit Blick auf das Selbstverteidigungsrecht Israels. Und da wurde so suggeriert, das sei nicht möglich. Und das ist ja eben genau diese Völkerrechtsfrage. Wie weit geht die Selbstverteidigung? Und Merz hat sich dann öffentlich hingestellt und hat dann erklärt, ja, Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht, auch mit Blick auf den Iran. Will sagen, er ist der Ansicht, diese präventiven Luftschläge, muss man ja sagen, Angriffe, die sind gedeckt durch das Völkerrecht, seiner Ansicht nach.
Wenn wir uns die Zeit nach dem 7. Oktober anschauen, Angriff der Hamas auf Israel, dann Flankierung, Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon auf Israel, Israel verteidigt sich, zumindest in den ersten Wochen, später gab es ja dann eben große Kritik an Israels Kriegsführung, war eine Reaktion Israels auf diese direkten Angriffe und die direkten Pläne auch der Hisbollah, das auszuweiten, denke ich, völkerrechtlich gedeckt. Wenn ich darf, eine ganz kurze Klammer, weil der Sebastian das Wort Kollateralschäden angesprochen hat. Aus meiner Sicht manchmal eine Formel, um relativ pauschal zu sagen, das passiert, du hast es gesagt, Kriege sind Drecksarbeit, aber nur ein Beispiel, ich bin kein Iran-Experte und sage das deshalb mit Vorsicht, aber ich weiß nicht, ob der Angriff auf einen Fernsehsender von Israel, der gezielte Angriff auf einen Fernsehsender ein Kollateralschaden ist. Wenn ich zum Thema Völkerrecht noch eine Sache sagen darf und ich betone, ich bin kein Völkerrechtsexperte, verfolge aber die Analysen von wirklich renommierten Völkerrechtlern in den vergangenen Tagen, die sagen, das war völkerrechtlich nicht gedeckt, was Israel gemacht hat. Man kann ja immer noch sagen, das war moralisch richtig, das war moralisch der richtige Zeitpunkt, das musste Israel machen, aber ein Konsens, dass wir hier möglicherweise einen Bruch des Völkerrechts mit moralischen Vorstellungen oder mit der Unterstützung Israels aushalten müssen. Zumindest den würde ich mir in der deutschen Debatte stärker wünschen. Das Völkerrecht war ja bis 2014, bis zur Krim-Annexion, mit Ausnahme des Nahostkonfliktes etwas in dem Hintergrund. Das Völkerrecht haben aber Nahost-Korrespondenten, Sebastian, daran kannst du dich erinnern, in deiner Zeit auch, immer wieder erwähnt, nämlich wenn es um den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau der Israelis im besetzten Westjordanland geht.
Was hat das jetzt mit Iran zu tun?
Warte, beispielsweise auch übrigens der Gazastreifen, auch schon vor dem 7. Oktober völkerrechtlich von Israel besetzt, hat das Auswärtige Amt auch auf seiner Homepage geschrieben. Es gibt immer schon Versuche und gab auch von amerikanischer und israelischer Seite Versuche zu suggerieren, man könne über dieses Völkerrecht diskutieren, das sei umstritten, das sei doch Ansichtssache. Das ist bis heute die Linie von Mike Huckabee, dem aktuellen US-Botschafter in Israel, und von der israelischen Regierung, von vielen pro-israelischen Akteuren. Das ist doch umstrittenes Gebiet, das Westjordanland. Ich hole jetzt mal einen Völkerrechtler her, der sagt, nee, das ist doch gar nicht so, das war ja vorher Jordanien. Und das halte ich für gefährlich, wenn man sozusagen die Box öffnet und sagt, Ansichtssache, Interpretationssache. Ich glaube, Völkerrecht ist gerade an der Stelle wichtig, dass man über moralische Diskussionen hinaus sich einig ist, was völkerrechtlich gedeckt ist und was nicht.
Ja, trotzdem zwei Juristen, drei Meinungen. Also das erleben wir auch in diesem Fall. Wenn ich kurz noch einen Punkt einbringen darf, jenseits der völkerrechtlichen Problematik. Warum erfolgen diese massiven Angriffe ausgerechnet jetzt? Wie weit ist der Iran mit Blick auf die Entwicklung einer Atombombe? Dass da an der Atombombe gearbeitet wird, ich glaube, das muss niemand bezweifeln. Also da sagen uns ja alle Wissenschaftler, so weit wie da Uran angereichert worden ist, das braucht man nicht für die zivile Nutzung. Da kann es nur um die militärische Nutzung gehen. Trotzdem weiß ich nicht, können wir glauben, was wissen wir, warum jetzt auf einmal der Iran so nah dran gewesen sein soll, dass Netanyahu jetzt zuschlagen musste. Geht's da nicht eher darum, ums eigene politische Überleben von Netanyahu, mit Blick auf die Kritik, die es gibt, auch hinsichtlich seines Vorgehens eben im Gazastreifen, da einen Nebenkriegsschauplatz, der jetzt ein Hauptkriegsschauplatz geworden ist, aufzumachen, um davon abzulenken?
Also niemand weiß, wie weit genau das iranische Atomprogramm ist. Das ist Fakt. Also die Kontrollen der Internationalen Atomenergieorganisation gibt es schon lange nicht mehr. Ich glaube auch, dass man sicher sagen kann, dass sie Atomwaffen wollen, das iranische Regime. Jetzt übrigens umso mehr als jemals zuvor, weil es ihnen, glaube ich, jetzt noch klarer ist, dass die einzige Garantie in dieser Region, diese Islamische Republik zu behalten, Atomwaffen sind. Also sie seit der Islamischen Revolution 1979 ist ja der einzige schiitische Staat. Das hat sich immer als verfeindet auch mit seiner Region gesehen. Und deswegen sind Atomwaffen für die iranischen Machthaber tatsächlich wichtig. Deswegen bin ich eigentlich relativ überzeugt davon, dass sie diese Atomwaffen schon seit Jahren anstreben. Jetzt gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten darüber, wie weit sie wirklich sind. Also Tulsi Gabbard, die Koordinatorin der Geheimdienste in den USA, hat ja im März ausgesagt im Kongress, dass es keine geheimdienstliche Information gäbe, dass jetzt kurz vor der Bombe sozusagen stehen. Da wurde Donald Trump ja auch nachgefragt, auch wieder mal wieder auf seinem Flugzeugtrip. Und da hat er gesagt, es interessiert mich nicht, was Tulsi Gabbard sagt. Ich glaube, sie haben sie. Und es gibt, glaube ich, jetzt auch eine neue Sprachregelung, die nehme ich gerade sehr wahr in den USA. Der Iran darf niemals Atomwaffen haben. Das hört man gerade die ganze Zeit. Donald Trump wiederholt es die ganze Zeit. Von daher ist die Gefahr sicher da, was mich so ein bisschen stutzig macht, auch gegenüber dem Zeitpunkt, weil es eben, ich halte Benjamin Netanyahu für einen nicht besonders von Demut und Weisheit geprägten Politiker. Und ich glaube, er ist sehr darauf ausgerichtet, was ihm gerade nützt. Deswegen, ich glaube nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, weil gerade morgen in der Islamischen Republik Atomwaffen sind. Und vor allem Benjamin Netanyahu, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Bild, wie er vor der UN stand mit diesem Comic von der Bombe. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das genau war, ist aber schon eine ganze Weile her. Und da hat er auch gesagt, in 8 Monaten haben die Atombombe. Und das hat er auch schon 2012 gesagt, das hat er 2018 gesagt, das wiederholt er die ganze Zeit. Deswegen fällt es mir ehrlich gesagt sehr schwer, ihm irgendwas zu glauben, was das angeht. Was nochmal nicht bedeutet, dass diese Gefahr nicht da ist. Das bedeutet das nicht. Aber ich glaube, der Zeitpunkt hat keine strategischen Gründe.
Ich habe gelesen von einem Analysten in den USA, dass es politische Erwägungen waren, die den Iran bisher davon abgehalten haben, die letzten Schritte zu gehen. Keine technischen Hürden sozusagen. Das wiederum könnte man als Argument nutzen, um zu sagen, dass friedliche diplomatische Wege dann doch auch Sinn gemacht hätten, wenn die technische Machbarkeit relativ nah war. Ich persönlich würde an der Stelle Benjamin Netanyahu kein innenpolitisches Kalkül unterstellen und auch nicht, was ja teilweise gesagt wurde in den vergangenen Tagen, dass er da vom Gaza-Krieg ablenken möchte. Dafür ist das eine zu große Sache. Die Feindschaft, die Bedrohung durch den Iran, jahrelange Pläne auch geheimdienstlich entwickelt, wie man denn den Iran angreift, unterstützt übrigens von der Opposition. Da passt gerade kein Blatt zwischen Netanyahu und seine ansonsten ihn kritisierende Opposition. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war das Timing. Nicht das Timing, weil selbst Netanyahu ja wohl von frühestens 6 Monaten spricht, die der Iran noch gebraucht hätte. Also es ging hier nicht um Tage bis Wochen, wenn ich das richtig sehe. Aber das Timing war ideal. Ein US-Präsident Donald Trump, der das grüne Licht nach allem, was wir hören, ja wohl gegeben hat, beziehungsweise sich nicht so entgegengestellt hat, wie das Biden und Obama getan hätten. Und eine nach dem 7. Oktober massiv sich veränderte Lage im Nahen Osten, auch im Himmel über dem Nahen Osten, also keine Bedrohung mehr durch die Hisbollah, Lufthoheit Israels über Syrien, da war die Gelegenheit auch militärstrategisch für Israel sehr gut.
Auf der anderen Seite, die ganz entscheidende Frage ist ja jetzt, wie verhalten sich die Amerikaner? Und das war ja auch in Kanada und ist bis heute völlig unklar. Also das haben wir ja erlebt, dass Donald Trump eigentlich eher den Eindruck erweckt hat, vorher, vor dem Gipfel, wir müssen alles vermeiden, als Amerikaner in diesen Konflikt hineingezogen zu werden. Trump war informiert, sehr früh von Netanyahu, er hat es geduldet, richtig, aber auch Trump hat dann gesagt, die Drecksarbeit, die machen einen guten Job, hat er öffentlich gesagt, dann auch in Kanada, das sollen die Israelis machen. Aber dann kam eben die plötzliche Abreise Trumps, nachdem er vorher, 2 Stunden vorher noch gesagt hatte, ja, ich bleibe bis zum Ende auf diesem Gipfel. Auf einmal kam die Meldung, ich muss weg, wegen der Eskalation im Krieg zwischen dem Iran und Israel. Und dann gab es da große Aufregung, auch in der deutschen Delegation. Was heißt das jetzt? Ist das ein Affront der G7 oder geht's da los mit einem Militärschlag? Steht der unmittelbar bevor? Die ganzen G7-Vertreter, auch die deutsche Delegation, auch der Bundeskanzler haben dann viel Verständnis geäußert. Merz hat dann nachher gesagt, ich hätte es genauso gemacht, da spitzt sich gerade so zu, da muss man nach Hause fliegen. Nationaler Sicherheitsrat-Tag, da muss man überlegen, was dann getan wird. Andere haben gesagt, das Ganze kann auch nur ein Bluff sein von Donald Trump, weil er eben doch verhindern will, dass die Amerikaner da mit reingezogen werden. Und er erhöht nochmal den Druck, den diplomatischen Druck, Verhandlungen zu machen. Das hat er dann wieder angedeutet. Ja, 60 Tage lang habe ich den ja gesagt, den Iranern, wir müssen an den Verhandlungstisch. Sie haben es verstreichen lassen, aber vielleicht haben sie es jetzt verstanden, so sinngemäß. Aber er lässt alle im Ungewissen, auch jetzt wieder.
Ich glaube, er weiß es selber nicht. Ja, ich glaube nicht, dass er weiß, was er tut oder was er tun wird. Also ich glaube, was in den USA gerade passiert, da gab es auch eine sehr gute Folge vom New York Times Podcast The Daily, kann ich sehr empfehlen an der Stelle, wo sie das nochmal so genau nachzeichnen, wie sozusagen das von der Diplomatie in den Krieg reingegangen ist. Und das hat, also Donald Trump ist sehr oft einfach von seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Emotionen getrieben. Unter anderem wünscht er sich zum Beispiel einen Friedensnobelpreis. Das sagt er auch alle paar Wochen und Monate. Und ich glaube, er möchte sich ans Revers heften. Dank mir hat das iranische Regime keine Atombombe mehr. Und ich glaube, dass er tatsächlich erst nichts mit diesem Krieg zu tun haben wollte. Außer eben, also natürlich defensiv schon offensichtlich. Aber ich glaube, als er gesehen hat, wie erfolgreich in Anführungsstrichen die israelische Armee ist und wie leicht auch in Anführungsstrichen sie den Luftraum über Teheran eingenommen haben, wie leicht sie hochrangige generelle Militärs getötet haben, hat er gesagt, oh, I want in, ich möchte da mitmachen. Und ich glaube, da ist es gerade, und jetzt kommt ja gerade dieses ganze Streit innerhalb der MAGA-Bewegung, weil die ja eigentlich wollten, dass sie keine Kriege mehr machen im Mittleren Osten. Und da geht es jetzt eher drum. Fox News macht aber gerade ordentlich Kriegspropaganda, kann man sagen. Also, und Donald Trump guckt bekanntermaßen viel Fox News. So einfach sind solche Dinge. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
Also ich kann nicht beurteilen, was in den USA passiert. Ich bin Korrespondent hier in Berlin, beobachte es von weit von ferne. Ich denke, wir können doch festhalten, und das sind israelische Geheimdienstinformationen, ob wir uns auf die verlassen oder nicht. Wir wissen, das Atomprogramm des Iran ist weit fortgeschritten und über Jahre konnte es jetzt mehr oder minder ungehindert weiterentwickelt werden. Und in der finalen Phase bei einer Anreicherung von Uran über 60%, habe ich mir sagen lassen, bin kein Experte, kann es dann auch ganz schnell gehen, bis man die Bombe wirklich gebaut hat. Das reicht doch als Information, wenn gleichzeitig auf dem Fernsehkanal, den Israel jetzt hier bombardiert hat, permanent die andere Waffe gespielt wird, nämlich die rhetorische Waffe. Und die möchte ich jetzt noch mal kurz hier einbringen. Ayatollah Ali Khamenei durch diesen Fernsehsender 2024, Zitat, das göttliche Versprechen, das zionistische Gebilde zu vernichten, wird sich erfüllen und wir werden den Tag erleben, an dem Palästina vom Fluss zum Meer aufsteigt. Oder Khamenei 2020, das lange währende Virus des Zionismus wird dank der Entschlossenheit und des Glaubens der Jugend entwurzelt werden. Khamenei vergleicht Israel dann im selben Jahr auch mit einem tödlichen, krebsartigen Gewächs, das entwurzelt und zerstört werden muss. Drittes Zitat, Hussein Salami, Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarde, am 13. Juli getötet von Israel, hat gesagt, Israel soll sich das Mittelmeer gut anschauen, denn es wird sein endgültiger Wohnort sein. Das ist die Begleitmusik zu der Anreicherung von Iran, die kurz vor dem Ziel gestanden hat. Und das ist die Dramatik, weshalb Benjamin Netanyahu jetzt eingegriffen hat. Und im Übrigen, die ganze Opposition in Israel steht auf seiner Seite. Das ist kein taktisches Vorgehen, weil er seine Macht sichern will. Das kann man im Blick auf den Gazastreifen, und seinen jüngsten Angriff seit Mitte März, wird man das sagen können, dass er selbst im Sattel bleiben will. Aber im Blick auf den Iran-Krieg würde ich sagen, das wird vom ganzen Volk Israel unterstützt.
Aber Entschuldigung, Sebastian, da muss ich dir dann doch als schon, wir sind Journalisten, eine persönliche Frage stellen, dass Hass und Hetze über staatlich affiliierte iranische Sender in die Welt rausging, Fernsehsender, das teile ich natürlich, aber legitimiert das aus deiner Sicht den Angriff mit Raketen auf einen Fernsehsender?
Ja, das legitimiert es jedenfalls im
Kontext. Da sind Menschen getötet worden.
Ja, aber das sind, wie wir wissen, wer Hass sät, gefährdet damit auch Menschen.
Vorsicht, das kann man an alle Seiten sagen.
Wer jeden Tag seit Jahren Hassbotschaften in die Welt sendet,
der
die von anderen übermittelt werden, wer Hass sät, macht sich damit auch schuldig. Denn,
und ist es legitim, ihn zu töten?
Das will ich so einfach nicht sagen, aber einen Angriff auf einen Fernsehsender, auf die technischen Anlagen eines Fernsehsenders, halte ich in dem Zusammenhang für legitim.
Also ich würde sagen, Donald Trump und Fox News und America One, wie die alle heißen, verbreiten sehr viel Hass. Sehr viel Hass. Ich glaube aber nicht, dass jetzt rechtfertigen würde, dass Mexiko kommt. Ich weiß nicht, Mexiko zum Beispiel, weil die verbreiten ja auch sehr viel Hass gegen Mexikaner. Dass Mexiko kommt, sorry, also das ist jetzt wirklich Hass und wir müssen euch jetzt angreifen.
Aber Fox News würde nicht zur Ermordung eines ganzen Volkes oder zur Vernichtung eines ganzen Volkes oder Landes aufrufen. Das ist wirklich einzigartig.
Auch von Menschen schon.
Ja. Aber also, das ist doch einzigartig, was der Iran macht.
Ich möchte ein ganzes Land
zu töten.
Man kann sowas, glaube ich, nicht in Relation setzen. Also ich möchte damit nicht sagen, es ist voll okay, was die Iraner sagen. Auf gar keinen Fall. Ich habe Freundinnen, die im Gefängnis sitzen wegen diesem Regime. Der Hass richtet sich ja erstmal gegen die eigenen Menschen im Iran. Ich sage nur, wenn man solche Argumente bringt, kommt man sehr schnell ans Ende. Weil da findet man dann überall Gegenargumente. Also alle bringen dieselben Argumente. Und das ist nicht valide. Das funktioniert so nicht.
Welches sind denn die Gegenargumente dagegen, einen Fernsehsender, der den Hass sät, über Jahrzehnte zu zerstören?
Kann ich dich in Bezug auf Fox News auch fragen?
Fox News ruft nicht zur Vernichtung eines ganzen Landes oder Volkes auf. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist kategorial eine andere Sache, was der Iran tut und nicht vergleichbar mit dem, was Fox News macht. Es ist einfach kategorial nicht vergleichbar.
Aber jetzt wage ich mich mal, obwohl ich kein Völkerrechtler bin, hinaus, dass Angriffe auf Medienanstalten völkerrechtlich nicht gedeckt sind. Punkt. Unabhängig davon, was sie da gerade verbreiten. Korrigier mich, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es völkerrechtlich gedeckt ist, dass man daherkommt und sagt, das ist Hass, da wird gegen so und so aufgerufen, deswegen ein Luftangriff aus der Luft mit, ich glaube, 3 Tote waren.
Ist es nicht Hass?
Wie gesagt, wir widersprechen dir gar nicht, dass Hass, Hetze und der Aufruf zur Zerstörung Israels von diesem Sender verbreitet wurden. Wir widersprechen dir nur in einer Legitimation, Medienhäuser dann auch anzugreifen mit tödlichen Folgen.
Ich glaube, das ist auch eine sehr, am Ende doch sehr theoretische Diskussion. Wir sind jetzt in einem Krieg und da wird von beiden Seiten eigentlich immer wieder das Völkerrecht doch mit Füßen getreten. Also das gerät da unter die Räder. Aber wichtig wäre für mich noch die Einschätzung, Gilda, du hast da eben drüber gesprochen, was will eigentlich Trump? Er weiß selber nicht, was er will, glaube ich auch. Der regiert so erratisch. Es wurde auch gesagt in Kanada, wir nehmen ihn viel zu ernst, weil er sich selber nicht ernst nimmt, weil er heute Dinge ankündigt, die morgen schon wieder nicht gelten. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass er erkannt hat, da geht was. Also die Überraschung, hast du gesagt, darüber, wie leicht man da eigentlich vorankommt im Iran. Und das geht ja dann auch so weit, dass jetzt die Israelis, der Verteidigungsminister Katz, dann gestern gesagt hat, Khamenei muss getötet werden. Trump hat gesagt, wir wissen, wo du bist, aber wir geben dir noch eine Schonfrist, wir werden dich nicht töten. Dennoch steht ja über all dem, und das hat ja selbst Friedrich Merz in diesem O-Ton, den wir eben eingespielt haben, gesagt, wir müssen dieses Regime jetzt loswerden. Und Gilda, wenn du erzählst von Inhaftierungen, davon, dass jetzt wieder neue Leute, dass das Internet abgestellt ist, dass das Regime auch sowas nutzt, um weitere Leute gefangen zu nehmen, hinzurichten, das haben wir ja erlebt, dann würde doch alles dafür sprechen, auch im Sinne des iranischen Volkes, dass jetzt endlich Schluss damit ist.
Ja, das wäre schön. Das wünschen sich sehr viele Iraner im Land und auch außerhalb des Landes, aber nicht durch militärische Gewalt von außen. Auf gar keinen Fall. Also das ist, glaube ich, das, was mir so Sorge macht, wie lange das Ganze noch geht. Weil das müsste ja wenn es das Ziel gibt, das Nuklearprogramm zurückzuwerfen, ich weiß nicht mehr, was genau das Ziel ist, zurückzuwerfen, ganz zu zerstören, dann müsste es ja eine begrenzte Zeit sein oder eine begrenzte Aktion, wo man weiß, dann und dann hört es auf. Und das haben wir jetzt nicht. Also zwischendurch hat eben Benjamin Netanyahu zu den Menschen gesagt, ja, erhebt euch, leistet Widerstand. Dann hat er zwischendurch auch von Regime Change gesprochen. Und das ist, glaube ich, extrem gefährlich. Wir wissen wirklich aus den letzten 30 Jahren, dass diese Idee Regime Change durch militärische Angriffe nicht funktioniert. Und gerade im Iran, wo die Menschen wirklich seit 46 Jahren sich einsetzen, sich widersetzen für Freiheit, für Demokratie, für Gleichberechtigung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in diesem Kampf gestorben sind. Denen jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie lang, sozusagen Bomben auf den Kopf zu werfen, um mal ganz lapidar zu sagen, und die in Angst und Schrecken zu versetzen, weil man sagt, wir helfen euch, das Regime wegzubomben, was ja auch nicht funktioniert. Also Iran ist nicht zu vergleichen mit Gaza oder Afghanistan oder Irak. Es ist ein riesengroßes Land mit 90 Millionen Menschen. Das heißt, ohne Bodentruppen wäre sowieso unmöglich, irgendwie eine Art Regime Change durchzuführen. Und dass da der Bundeskanzler dann auch sagt, ja, sozusagen im übertragenen Sinne, fände ja gut. Ich weiß gar nicht, was für Gedanken dahinter stehen. Also was jetzt passieren kann und was ja auch gut ist, ist, dass das iranische Regime geschwächt ist. Das ist es. Ich glaube, was passieren kann, ist, dass es Absetzbewegungen innerhalb der Führung gibt. Weil die merken, wir sind in Gefahr, wenn wir diesem Machthaber Khamenei und seinen Leuten folgen. Das kann sein. Und es kann sein, dass es dann Aufstände gibt und Widerstände. Aber nicht so. Und es ist auch nicht Sache. Aber
Dankbarkeit für diese Schwächung?
Dankbarkeit, während sie bombardiert werden?
Ne, ich meine von den Regimegegnern eine Schwächung dafür, das sind ja gezielte Tötungen von obersten Vertretern dieses Regimes.
Also die Tochter eines politischen Inhaftierten hat diese Woche einen wirklich, ich habe das Video nicht gepostet, weil es mich so mir das Herz zerbrochen hat. Sie hat geschrien und geweint. Mein Vater steckt in Evin fest. Wie soll er Teheran evakuieren? Die haben nicht Dankbarkeit gerade. Natürlich, das gibt es, dass die Leute sagen, gerechte Strafe, obwohl sie sich mehr gewünscht hätten, dass diese Leute irgendwann vor Gericht landen. Das ist der Wunsch, dass diese Menschen irgendwann sich vor Verantwortung gezogen werden. Klar, aber Dankbarkeit in dem Moment, wo sie aus ihren Häusern fliehen müssen und keinen Kontakt haben zu Angehörigen, nicht wissen, leben sie noch, geht's ihnen gut, das ist wirklich nicht.
Also man hört ja jetzt auch immer wieder raus aus Äußerungen von Merz, von Trump, dass es die Hoffnung gibt, das iranische Volk würde sich gerade jetzt erheben und auf die Straße gehen und protestieren und sich freuen und eben diesen Regime Change dann auch begleiten, der jetzt da mit Bomben auf den Weg gebracht wird. Aber das ist naiv.
Also, wie gesagt, die werden gerade von zwei Seiten unter Druck gesetzt. Einmal eben militärisch durch die israelische Armee. Das trifft nun mal Menschen, das ist einfach so. Und auf der anderen Seite das iranische Regime. Also wer jetzt auf die Straße geht, ist sehr schnell entweder im Gefängnis oder wird getötet.
Wie groß ist deiner Ansicht nach die Gefahr, dass es sogar den gegenteiligen Effekt noch haben könnte? Das haben wir auch immer wieder erlebt, dass sich dann eine Bevölkerung doch wieder solidarisiert mit der eigenen Führung.
Das glaube ich nicht, nein. Dazu ist zu viel passiert. Also das iranische Regime hat seine Bevölkerung komplett verloren. Da gibt es auch keinen Weg zurück, auf gar keinen Fall.
Frank, Frage an dich, der du auf dem G7-Gipfel dabei warst. Jetzt wäre ja die Hoffnung, ein Zusammenrücken der G7, bessere Kommunikation dann doch mit den USA. Heute der Versuch der Europäer, mit dem iranischen Außenminister zu sprechen und diplomatische Lösungen zu erreichen. War das jetzt besser als befürchtet? Der G7-Gipfel mit Blick auf einen Zusammenhalt zwischen den G6 plus Trump. Siehst du da irgendwie noch Möglichkeiten, dass Europa Trump erreicht und internationalen Beitrag leisten kann?
Also Friedrich Merz versucht das immer noch. Er hat ja einen ganz guten Lauf gehabt. Sein Antrittsbesuch in Washington wurde als Erfolg betrachtet. Er hat einen Draht zu Trump gefunden. Das hat er uns dann auch erzählt. Es gab jetzt wieder ein Vier-Augen-Gespräch, wo es vornehmlich dann auch um die Situation im Iran ging. 20 Minuten lang hat er mit Trump gesprochen. Da wurde dann gesagt, ja, man kann vernünftig mit ihm reden. Trump wurde dann auch gelobt dafür, dass er konstruktiv aufgetreten sei, aber im Ergebnis muss ich mich schon fragen, ja, was ist da jetzt wirklich bei rausgekommen? Und es war nicht G7, trotz dieser wachsweichen Erklärung, die es dann da gegeben hat, zum Konflikt, zum Krieg zwischen Israel und dem Iran. Das waren nicht die konkreten Ergebnisse und das war im Prinzip, wie du gesagt hast, ein 6-1. Und das merken wir jetzt immer wieder, wie dieser ganze G7-Gipfel im Zeichen von Trump stand. Ihn bloß nicht vergraulen, ihn nicht vergrätzen. Das setzt sich jetzt fort mit Blick auf den NATO-Gipfel in der kommenden Woche, der jetzt wohl auf 2 Stunden verkürzt wird, weil man verhindern will, dass der amerikanische Präsident plötzlich doch wieder früher abreist. Also das ist meiner Ansicht nach eine doch recht schlimme Entwicklung, die wir da erleben.
Wie schätzt du denn insgesamt die Einflussmöglichkeiten von Deutschland und der EU ein auf diesen Konflikt, auf diesen Krieg?
Da könnte ich dich jetzt zitieren. Und als du gestern sagtest, da geht gar nichts, die sind minimal, dann würde ich das genauso sehen. Mhm. Deutschland spielt da keine Rolle. Merz hat das zwar versucht, anders darzustellen. Er hat auch noch im Gespräch mit uns gesagt, ja, es wird eine diplomatische Lösung noch möglich sein. Wir können Verhandlungen führen und Joe Wadephul hält mich da ständig auf dem Laufenden. Der ist ja heute in Genf dann mit einigen europäischen Kollegen, um sich mit dem iranischen Außenminister zu treffen. Zur Begründung wurde gesagt, Merz meinte ja, ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir diesen Krieg beenden können auf diplomatischem Weg. Zur Begründung wurde eben gesagt, die Reaktionen der anderen arabischen Nachbarstaaten, dass die eben doch sehr verhalten gewesen sei und moderat gewesen sei, dass man versuchen könnte, dann auch über das Atomprogramm mit dem Iran nochmal zu verhandeln. Ich glaube nicht, dass es da noch eine Chance gibt.
Aber müsste nicht Deutschland eine Rolle spielen? Also immerhin ist es das Land, das gesagt hat, Israels Sicherheit ist unsere Staatsräson, und müsste nicht zumindest Deutschland sagen, absolut, wir liefern euch jetzt Defensivwaffen in Israel, wir liefern euch das, was wir an Abwehrarsenal haben, wie sozusagen sichtbar Schiffe zu schicken, die Israel schützt. Wäre das nicht konsequent? Sonst ist doch die Rede von der Staatsräson als Israels Sicherheit als Staatsräson sozusagen papalapap. Das wäre doch, da müsste man doch Merz jetzt auch mal drauf ansprechen. Das kann doch sozusagen nicht eine Sonntagsrede bleiben, und es kann sich auch nicht darin erschöpfen, sozusagen Gelder zu überweisen.
Wir liefern ja Waffen. Wir wissen nur nicht genau, was wir liefern.
Aber in diesem Konflikt? Und Waffen für diesen Konflikt?
Das ist nicht bekannt. Also es wurde offiziell gesagt, Israel habe nur nach Brandbekämpfungsmitteln gefragt, aber nicht konkret nach Waffen, um eben dann reagieren zu können bei Luftangriffen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass den Israelis offenbar die Munition ausgeht, auch die Raketenabwehr der Iron Dome. Da bedarf es Nachschub, und wir wissen einfach nicht, was da jetzt wirklich geliefert wird. Das zeigt auch so ein bisschen die Widersprüchlichkeit von Friedrich Merz, der ja auch gerne mal, auch jetzt mit der Drecksarbeit, mal einen Spruch raushaut, der dann natürlich auch in der Bevölkerung gut ankommen kann, weil er deutlich Dinge beim Namen nennt, anders als Olaf Scholz vorher.
Wie kalkuliert ist das eigentlich von Merz? Also ist das ein Ausrutscher? Da redet er mal zu spontan von der Drecksarbeit? Oder nimmt er sich das vor und geht aus dem Interview, ohne das zu bereuen, sogar mit, das habe ich gut gemacht? Und wie wird das, wenn du das wahrnehmen konntest, auch im Pressestab von Merz dann diskutiert, nach so einem Interview?
Also ich glaube, er hat sich das bewusst vorgenommen. Er hat ja auch, das hatte ich ja angedeutet, im Gespräch mit uns seine Haltung relativ klar zum Ausdruck gebracht, und er wollte das auch öffentlich machen. Das war ganz gezielt. Er war dann auch auf dem Rückflug sehr aufgeräumt und mit sich selbst im Reinen. Da hat er aber auch noch nicht die Reaktionen gekannt, die es dann gab, auch bei seinem Koalitionspartner in Teilen der SPD. Die Linken in der SPD haben ja sofort gesagt, und die Linkspartei sowieso, aber eben die Sozialdemokraten, das ist ein Völkerrechtsbruch, das kann man so nicht machen. Also da ist es, glaube ich, so, dass Friedrich Merz oft einen Satz raushaut und nicht bedenkt, was die Folgen sein können. Was ich eben sagen wollte, ich hatte kurz den Faden verloren, das war die Geschichte, dass er ja Israel, Netanjahu, sehr scharf kritisiert hat mit Blick auf die Entwicklung im Gazastreifen. Da hatte er für viele überraschend in einem Interview gesagt, ich weiß nicht mehr, was der Netanjahu da will, und das geht mir zu weit. Aber was war die Folge daraus? Also das hat nicht dazu geführt, dass wir keine Waffen an Israel liefern. Und die Konsequenz jetzt aus der Drecksarbeit ist im Grunde auch, Sebastian, was du gesagt hast, Staatsräson. Und wir stehen doch relativ unverbrüchlich an der Seite von Israel. Also selbst die Arbeitsministerin Bärbel Baas, die gestern hier im Studio saß und die ja SPD-Vorsitzende werden möchte und werden wird, habe ich danach gefragt. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ich kann es nicht richtig beurteilen. Ist das völkerrechtsmäßig gedeckt, diese Angriffe auf den Iran? Aber es gibt eben die Staatsräson. Und wir stehen dazu, Israel zu unterstützen, weil eben der Iran permanent mit der Auslöschung dieses Staates droht.
Das iranische Regime, möchte ich nur mal sagen, weil es gibt einen großen Unterschied.
Das Regime. Ja. Man muss dazu sagen, es ist natürlich für deutsche Politikerinnen und Politiker aus meiner Sicht im Moment leichter, die Begriffe Staatsräson und Israel-Solidarität auszusprechen, angesichts der ja tatsächlichen Bedrohung durch den Iran. Wir haben eingangs gesprochen über die heftigen Raketen und den heftigen Schaden, den die in Israel anrichten, wenn es zu einem Treffer kommt. 1000 Kilo Sprengstoff und natürlich auch ohne Zweifel die Vernichtungsfantasien und Absichten dokumentiert des iranischen Regimes. Das alles ist gerade leichter, sich da an die Seite Israels zu stellen, aus meiner Sicht, als mit Blick auf den Gazastreifen. Da haben sich die Formeln, dass das ein reiner Verteidigungskrieg ist, dass es leider zu Kollateralschäden käme, dass sich die Hamas immer hinter menschlichen Schutzschilden verberge. Diese Formeln haben sich abgenutzt. An der Stelle vielleicht nochmal, ja, die Erinnerung, dass auch in Israel in Teilen gerade diskutiert wird, dass das ein großer Schock war, dass Iran gestern ein wichtiges Krankenhaus in Beersheva im Süden des Landes getroffen hat. Große Zerstörung. Glücklicherweise waren wenige Stunden vorher die Patienten in einen sicheren Bereich gebracht worden. Aber gerade aus dem linken israelischen Spektrum an der Stelle die Erinnerung kam, ich meine, es war eine Liste mit über 30 Namen, Ortsnamen, Krankenhausnamen, dass Israel sämtlich alle Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört hat.
Ich möchte auch da nochmal, wie absurd es ist, allein so Sätze wie Deutschland stellt sich an die Seite Israels oder überhaupt von Seiten zu sprechen. Das ist genau das, was mich auch immer in der journalistischen Berichterstattung, dass die Politiker das sagen, es wundert mich nicht. Es gibt keine Seiten. An die Seite Israels bedeutet, was bedeutet das? Gegen den Iran dann offensichtlich, die Seite Iran. Aber da sind 90 Millionen Menschen. Das macht keinen Sinn, über Seiten zu sprechen.
Es gibt doch politische Seiten, es gibt Regierungen.
Ja, aber
eine Regierung
damit
kann sich an
damit,
die Seite der anderen Regierung
ja,
stellen.
Ja, ich benutze diese Begriffe aber nicht.
Für dieses Land ist es wichtig, was die Regierung tut. Die Rede von der Staatsräson ist deshalb so wichtig. Es gab in der NS-Zeit eine Erlösungsideologie und das war der Antisemitismus. Wenn das jüdische Volk tot ist, dann geht's uns gut. Und genau dieselbe Erlösungsideologie, wenn Israel tot ist, dann geht's Iran gut, dann geht's der muslimischen Welt gut, dann ist die Welt erlöst. Diese absurde Erlösungsideologie kommt jetzt hier wieder aufs Tapet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es die Rede von der Staatsräson gibt, weil sie das Bekenntnis der Regierung dieses Landes dazu ist, dass wir das oder dass Deutschland das nicht wieder zulassen wird als Regierung und hoffentlich auch als Gesellschaft. Und da gibt es doch sehr wohl klare Positionen von Regierungen und auch mehrheitlich der deutschen Zivilgesellschaft.
Ich würde aber bestreiten, dass alles, was die Regierung von Benjamin Netanyahu tut, gut ist für Israel. Allein das würde ich bestreiten.
Das kann man wohl bestreiten.
Genau, dann macht Staatsräson in dem Sinne ja auch keinen Sinn.
Warum?
Ja, wie Sie es gerade gesagt haben, man stellt sich an die Seite der Regierung. Das heißt nicht, dass man an der Seite der Menschen steht.
Nein, nein, Deutschland stellt sich als Regierung an die Seite des israelischen Volkes, nicht an die Seite der israelischen
Regierung. Genau, aber dann heißt es ja eben auch nicht, dass man alles, was die israelische Regierung tut,
nein,
unterstützen muss.
Das heißt es nicht, aber es ist doch, kann man doch ganz differenziert so formulieren, Deutschland, die deutsche Regierung, in Klammern und hoffentlich auch die deutsche Zivilgesellschaft, stellt sich an die Seite des israelischen Volkes. Ja.
An der Stelle vielleicht würde ich noch mal ganz kurz teilen, eine Allensbach-Studie, über die heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet hat, die, wenn ich das richtig interpretiere und sehe, doch deutlich macht, dass die befragten Menschen in Deutschland recht differenziert auf die Situation vor Ort schauen, aber auch auf die deutsch-jüdische Vergangenheit und den Holocaust. Demnach hat der Antisemitismus über die Jahre einer sehr langen Studienreihe nicht zugenommen. Also die Aussage, dass Juden zu viel Macht auf der Welt besäßen, die sei relativ niedrig, niedriger als in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch das besondere Verhältnis, die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel wurde abgefragt. Und wenn ich es richtig gelesen habe, eben hat nicht deutlich abgenommen. Und gleichzeitig, Stichwort Differenzierung, gibt es eine Ablehnung der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen. Also das ist deshalb eine aus meiner Sicht bemerkenswerte Studie, weil sie dann doch den Deutschen in Anführungszeichen attestiert, differenzieren zu können zwischen einem besonderen Verhältnis Deutschlands zu Israel, aber eben auch klar mögliche Kriegsverbrechen zum Beispiel im Gazastreifen zu benennen.
Wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, dass da nicht abgefragt wurde in dieser Studie, wie verhalten sich die Deutschen zu den Angriffen Israels
Korrekt. Auf stimmt. Den
Iran.
Guter Hinweis.
Also das war da noch nicht drin.
Ja.
Und es könnte dazu führen, dass sich die Deutschen, also dass sie weniger Probleme haben mit dem, was Netanyahu jetzt mit Blick auf den Iran macht, als mit dem, was er im Gazastreifen
getan hat. Ich glaube
aber
nur am Anfang. Ich glaube, das ist etwas, was man nach der ersten Woche sagen kann. Ich glaube, wenn das Ganze jetzt nochmal sagen wir, 5 Monate weitergeht, dann würde sich das sicher auch verändern, weil dann hätte man wieder andere Informationen und mehr Menschen, die getötet wurden.
Und genau diese Szenarien gibt es eines schrecklichen, lange andauernden Krieges, bei dem auch die Zahl der zivilen Opfer steigt. Wir haben vor ein paar Minuten darüber gesprochen, was macht Donald Trump? Als Wirtschaftsredakteur kann ich vielleicht noch den Blick auf die Energiemärkte beisteuern und auch auf einfach die geografische Enge in der Region. Amerikanische Basen, auch am Golf, stationiert in den Emiraten, die, wenn ich das richtig gelesen habe, der Iran mit Kurzstreckenraketen relativ schnell und heftig angreifen könnte. Die Straße von Hormuz, die der Iran sperren könnte, über die nicht nur iranisches Öl, sondern auch eben zum Beispiel saudi-arabisches Öl läuft. Wenn das dann zu einer Energiepreiskrise führen würde, würden die Preise weltweit steigen. Das hätte also nicht nur das Potenzial, amerikanische Truppen am Golf massiv zu gefährden, sondern über globale Preissteigerungen dann auch innenpolitisch bei Trump anzukommen. Also für jene, die jetzt keine Eskalation wünschen und auf Diplomatie hoffen, ist das wiederum eine Hoffnung, dass das Trump dazu bewegt, vielleicht doch nicht allzu gravierend in diesen Krieg einzugreifen.
Weil wir gerade über die deutsche Rolle gesprochen haben, würde mich noch interessieren, Gilda, wie nimmst du das wahr in der iranischen Community hier in Deutschland? Wie wird die deutsche Rolle da jetzt gesehen? Sollte man sich komplett raushalten? Ist das zu viel Solidarität, die da gezeigt wird mit Israel?
Also ehrlich gesagt wird gar nicht so viel über die deutsche Rolle oder es wurde nicht so viel darüber gesprochen, bis dieser Drecksarbeit-Kommentar kam. Also bis dahin ist eigentlich allen klar, dass Deutschland ohnehin nichts tun kann, sozusagen. Und dann ist es tatsächlich in der iranischstämmigen Gemeinschaft außerhalb des Iran, hat sich seit dem 7. Oktober alles verändert. Also weil auch da plötzlich es wirklich gegeneinander gibt, je nachdem, ob man anti- oder pro-Israel ist. Und was ich sehr bitter finde, weil viele Menschen haben Angehörige im Iran, Freunde im Iran und möchten, dass es diesen Menschen gut geht. Aber plötzlich kämpft man wegen Israel oder verkämpft sich. Also nicht alle, aber viele und die auch die prägen oft das Bild. Aber grundsätzlich wünschen sich alle, das glaube ich kann man sagen, dass oder die meisten, dass die Islamische Republik verschwindet, aber nicht, dass Menschen dafür getötet werden. Ich glaube, das kann man sagen. Und dann gibt es eben, aber es ist sehr unterschiedlich. Die iranische Community ist sehr, sehr, sehr divers. Es ist sehr schwer, da zusammenzufassen.
Sebastian, auf israelischer Seite, die jüdische Gemeinschaft in Berlin beispielsweise, da gab es erwartungsgemäß viel Zuspruch für diesen Satz von der Drecksarbeit.
Sicherlich gab es den. Es gibt aber sicherlich nicht Zuspruch zu dem, was Benjamin gesagt hat, nämlich, dass Allensbach behauptet, der Antisemitismus in Deutschland wäre rückläufig. Also der Lackmustest für die Frage, hat Antisemitismus zugenommen oder abgenommen, ist das, was Jüdinnen und Juden dir hier sagen. Und die werden dir sagen, sie trauen sich nicht mehr mit der Kippa und dem Davidstern auf die Straße. Also dem möchte ich hier nochmal in aller Entschiedenheit sozusagen in Anführungszeichen im Namen der Jüdinnen und Juden, mit denen ich gesprochen habe, widersprechen. Der Antisemitismus hat deutlich zugenommen, die Bedrohungssituation hat deutlich zugenommen, aber das ist heute nicht unser Hauptthema.
Wie wird es weitergehen? Können Vermittlungsversuche noch Erfolg haben? Es gab den absurden Vorschlag, Wladimir Putin könnte in diesem Konflikt vermitteln. Der ist von Donald Trump auf dem G7-Gipfel wohlwollend aufgenommen worden. Friedrich Merz hat dann vehement widersprochen, da natürlich Putin in jeder Hinsicht auch befangen ist. Volodymyr Zelensky ist dann zum Gipfel gekommen, stand für mich da wie ein begossener Pudel da, weil Trump eben abgereist war und erzählte erstmal, dass in der Nacht zuvor Kiew mit 440 iranischen Drohnen angegriffen worden ist. Also Putin ist da sicherlich keiner, der vermitteln könnte. Könnte noch jemand vermitteln oder glaubt ihr, das wird jetzt militärisch ausgetragen, auch in dem Sinne, dass Trump möglicherweise denkt, wir müssen das jetzt zu Ende führen, das Atomprogramm komplett ausschalten. Da kommt dieser amerikanische B-2-Bomber mit seinen bunkerbrechenden Waffen ins Spiel. Nur die könnten das. Die Israelis haben nicht die Möglichkeiten dazu. Also müssen wir uns darauf, auf dieses Szenario einstellen?
Ganz kurz eine Vorbemerkung, Sebastian. Ich habe eine Allensbach-Studie zitiert und nicht gesagt, ich, Benjamin Hammer, sage, der Antisemitismus.
Ich glaube, das ist angekommen.
Das ist mir noch wichtig zu sagen. Und an der Stelle, Frank, auf deine Frage, einfach nochmal die Erinnerung, Hoffnung auf Trump, Hoffnung auf Verhandlungen. Das ist der US-Präsident Donald Trump, der flankiert von Benjamin Netanyahu 2018 das Atomabkommen mit dem Iran verlassen hat. Das macht mich skeptisch, denn klar kann man jetzt optimistisch sein und ein Szenario entwickeln, wie es Trump wohl vorschwebt, ein Deal, bei dem sich der Iran fast weitgehend auf das komplette Atomprogramm verzichtet, das zerstört, sagt, wir geben das alles auf. Da bin ich skeptisch, dass der Iran das macht. Und deshalb bin ich da wiederum skeptisch, ob da jetzt die großen Impulse kommen. Von Israel aus meiner Sicht auf keinen Fall. Israel war immer extrem skeptisch diesem Regime gegenüber, auch Verhandlungslösungen diesem Regime gegenüber. Da gibt es aus meiner Sicht null Vertrauen in eine sogenannte diplomatische Lösung.
Ich bin natürlich immer für diplomatische Lösungen. Ich sehe nur ein Problem in der iranischen Führung, die einfach extrem doppelt strukturiert ist und auch doppelbödig verhandelt. Da gibt es dann smarte, kluge Verhandler, die sozusagen wie bei dem Atomabkommen mit den westlichen Staaten den Eindruck erwecken, dass sie aufrechte Menschen sind. Sind sie vielleicht sogar? Vielleicht haben sie sogar eine Neigung zur Demokratie. Und auf der anderen Seite gibt es die Vertreter des Regimes, die Hardliner, die Mullahs, wie wir zu sagen pflegen, die wirklich auf ihrem Programm nichts anderes als die Vernichtung Israels haben. Und diese Doppelbödigkeit macht natürlich sozusagen aufrechte Verhandlungen schwierig. Und das hat Außenminister Johann Wadephul ja vor kurzem gesagt. Verhandlungen haben eigentlich nur dann Sinn, wenn die andere Seite, wenn Iran ehrlich auftritt. Und das hat es bisher wenig gegeben.
Könnte es nicht gerade jetzt doch eine Chance noch geben für Verhandlungen, weil die iranische Führung den eigenen Kopf nur so noch retten könnte?
Also erstmal vielleicht auch anlehnen an das, was Sebastian Engelbrecht gerade gesagt hat. Das ist fast ein bisschen ironisch, weil tatsächlich seit Jahren sagen AktivistInnen der Bundesregierung, bitte hört auf, diesem Regime zu glauben. Also ich saß in Runden mit Beamten des Auswärtigen Amtes, die haben mir als Quelle iranische Nachrichtenagenturen gegeben, wo ich gesagt habe, das können sie nicht glauben. Man muss wissen, dass das iranische Regime immer lügt. Und das ist so bitter, weil wirklich jahrelang, 2015 nach dem Atomabkommen, stand Sigmar Gabriel in Teheran und wollte schöne Wirtschaftsabkommen und so weiter. Man haben so, und da hat das iranische Regime schon zehntausende Menschen getötet. Seit Jahren sagen Menschen, IranerInnen vor allem im Ausland, hört auf, dieses Regime mit denen zu verhandeln, nicht die Menschenrechte anzusprechen, die anzuerkennen. Hätte man das mal gemacht, zuletzt übrigens in der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung 2022, auch da, ich habe diese Menschen alle begleitet, mit ihnen gesprochen, hat man die Bundesregierung angefleht, die Zivilgesellschaft zu unterstützen im Iran und nicht weiter mit dem Regime ständig zu verhandeln. Wurde nicht gemacht. Und jetzt plötzlich sagt die Bundesregierung, ja super, kommen wir jetzt zu Bomben. Also das nur um da nochmal sozusagen diesen Unterschied zu zeigen. Also Sorge macht mir, dass drei Männer beteiligt sind, die ich für nicht weise halte. Das ist einmal Donald Trump, das ist Benjamin Netanyahu und das ist Ali Khamenei. Die kümmern sich nicht darum, wie es den Menschen geht, sondern die wollen entweder einen Friedensnobelpreis oder was auch immer sie wollen. Auf jeden Fall, ich glaube, gefährlich wird es tatsächlich und eskalativ in dem Moment, wo die USA sagen, wir greifen jetzt tatsächlich mit ein. Und übrigens, wenn man sich in den sozialen Medien umschaut, da gibt es schon so Memes, dass die USA irgendwie Angst hätten und Chicken seien und sie würden nicht mitmachen wollen. Also man versucht jetzt auch wirklich Druck auszuüben, dass sie es machen. Fox News unter anderem eben auch. Weil dann weiß man nicht, wie das iranische Regime reagiert. Wenn sie dann US-Basen im Irak angreifen, dann wird es wirklich nicht mehr kontrollierbar. Dann weiß man nicht, was passiert. Ob es dann sogar Bodentruppen gibt. Also dann ist wirklich alles vorbei im Prinzip. Also das dafür, der Krieg muss im Prinzip jetzt enden. Dann kann im Iran etwas entstehen. Dann kann es sein, dass das Regime gerade so geschwächt ist, dass sich etwas verändert. Es hat sich jetzt schon was verändert.
Also das wäre im Prinzip dein Wunsch. Also dass ein geschwächtes Mullah-Regime bleiben kann und sich dann das iranische Volk erhebt und bessere Möglichkeiten hat, eben diesen Umsturz zu erzeugen.
Wie auch immer es dann passiert, aber das Regime ist jetzt geschwächt. Aber wenn dieser Krieg jetzt noch lang weitergeht, die Versorgungslage der Menschen schlechter wird, mehr Menschen sterben, dann wird es immer schwieriger, glaube ich.
Ich denke, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Wir werden das mit großem Interesse weiter verfolgen, mit Sorge auch weiter verfolgen. Deine letzten Worte, Gilda, die Angst vor einem ganz großen Krieg mit dem Einsatz von Bodentruppen und was es bedeuten würde, sollten amerikanische Einrichtungen angegriffen werden. Das mag man sich nicht ausmalen. Das hat Donald Trump auch mit martialischen Worten ja auch schon angekündigt, wie man dann reagieren würde. Also das könnte zu einer weiteren Eskalation führen. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Das war der Politik-Podcast, die Folge 430. Israel attackiert den Iran, nötige Drecksarbeit oder völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wir haben versucht, ein paar Antworten zu geben. Aber der Weisheit letzter Schluss war das wohl nicht. Da gibt es vieles, was auch von den weiteren Entwicklungen abhängen wird. Ich möchte euch ermuntern zu Feedback, zu Reaktionen, Anregungen an die bekannte Adresse an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder per Signal an die Nummer oder WhatsApp 0160 9130 70 07. Ich danke Moritz Metz in der Redaktion und Ralf Seidler in der Technik. Ich danke euch hier, Gilda Sahibi, für den Besuch bei uns im Studio, Sebastian Engelbrecht und Benjamin Hammer. Mein Name ist Frank Kapellan. Tschüss, macht's gut. Schönen Tag, trotz allem. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.